Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Türkische Regierung verbietet Weihnachten an deutscher Schule in Istanbul. Verwirrung von Aussagen bei Bischof Gmür und Pater Ruttishauser. Papst geht nach Fatima im Jahr 2017. Weihnachtssendung auf katnews.novaradio.ch. Bevor wir die Weihnachtssendung beginnen, möchte ich noch etwas vorlesen, was in der Türkei geschehen ist, sodass ich auch die Politiker fragen, ob der Islam zu unserem westlichen christlichen Glauben gehört. Auf der Seite von kat.net haben sie Folgendes geschrieben, aber was auch in den Medien war: türkische Behörden verbieten Weihnachten an deutscher Schule. In einer Schulmitteilung heißt es, es gilt nach Mitteilung der türkischen Schulleitung eben, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird. Die türkischen Behörden haben das Thema Weihnachten aus dem Unterricht an der deutschen Schule in Istanbul verbannt. Dies berichtet die Welt. Es gilt nach Mitteilung der türkischen Schulleitung eben, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über die christliche Feste im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird. Dies teilt in einem E-Mail der Leitung der deutschen Abteilung des Istanbul Lisesi. Die türkische Schulleitung haben auch die Teilnahme des Chors am traditionellen Weihnachtskonzert im deutschen Konsulat verboten. Offensichtlich ist, dass die AKP-Regierung von Präsident Erdogan vor, damit auch säkulär geprägten Schulen wie das Istanbul Lesis zunehmend auf die islamisch-konservativen Kurse bringen möchte. Darum aber auch eine Appell an unserem Heiligen Vater, dass er sich auch dazu etwas teilnimmt, etwas zu sagen und nichts dazu verschweigt. Und an den Politikern hier in der Schweiz: kämpft um das Kreuz in den Schulen und anderswo. Verwirrung bei Bischof Gmür und Jesuitenpater Ruttishauser. Zwei Schweizer Kirchenvertreter haben die letzten Tage mit merkwürdigen Meldungen für Diskussionen bei Schweizer Katholiken gesorgt, schreibt kat.net auf ihrer Webseite. So meinte Pater Christian Ruttishauser, Provinzial der Schweizer Jesuitenprovinz, in der Fernsehsendung Arena am vergangenen Freitag auf die Frage, ob er die Geschichte der Jungfrauengeburt heute noch aus voller Überzeugung erzählen könne. Wörtlich: das kann ich aus voller Überzeugung erzählen, aber ich lese das natürlich nicht aus naturwissenschaftlicher Beschreibung. Das und das ist so geschehen. Zum Einwand des Moderators, dass er damit nicht mehr auf katholischer Linie sei, meinte der Jesuitenpater, so sagt die katholische Kirche, das sei ein naturwissenschaftliches Moment. Darüber könnten wir auch noch einmal diskutieren. Aber schauen wir die verschiedenen Gattungen an. Sie haben eine Kindheitsgeschichte, die wie ein Grundmythos funktioniert. Ein Märchen erzählt auch Sachen, die nicht naturwissenschaftlich gesehen kann, aber wo eine große Wahrheit drin ist. Aber das sind zum Teil seelsorgerische Prozesse. Es ist eine theologische Sprache. Auch der Schweizer Bischof Felix Gmür sorgte am vergangenen Sonntag im Schweiz Radio mit einer Aussage für Vergündigung. In der Sendung Musik für einen Gast meint der Bischof von Basel zum Thema Kirche und Frau: Ein Problem in der Kirche ist die Einbindung der Frauen in Amtsstruktur. Dies ist nicht so, wie es unserem Staat ist, sozusagen auf Zeit der Höhe. Die Frage der Frau braucht aber länger als zum Beispiel die Frage von verheirateten Priestern. Das kann ich mir vorstellen, dass das kommen könnte. Ich frage mich in dieser Zeit, was die zwei Hochwürden über dieses Thema denken, anstelle, dass sie das Weihnacht und das Wunder von Bethlehem so nehmen, wie es geschehen ist, zum Thema von Pater Christian Ruttishauser. Kann man oder soll man wieder die naturwissenschaftliches Problem im Auge nehmen? Nein, es ist so und bleibt so. Und jeder, der nicht auf die katholische Linie ist, müsste sich einmal wieder nach Vatikan begehen und ein Grundkurs über den Glauben machen. Und Bischof Felix Gmür, es ist so, dass Frauen nicht Priester werden können. Sie können schon, aber nicht in der katholischen Kirche. Papst fährt nach Fatima. Nun ist es bestätigt, Papst Franziskus wird am 12. und 13. Mai 2017 Fatima, Portugal besuchen. Das hat der Vatikan am letzten Samstag mitgeteilt. Die Weltkirche feiert im kommenden Jahr das 100-jährige Jubiläum der kirchliche anerkannten Marienerscheinung unserer lieben Frau von Fatima. Eine Reihe von Veranstaltungen finden rund um das Fatima-Jahr statt. Unter anderem besucht Kardinalsekretär Pietro Parolin Wallfahrtsort im Oktober. Dabei sprach Kardinal Parolin über die Lage Europas und die Migrationskrise. Anlässlich der 100-jährigen Jubiläums hat Papst Franziskus beschlossen, während der gesamten Jubiläumsjahr, das am 27. November 2060 begann und am 26. November 2017 enden wird, einen vollkommenen Ablass gewähren. Das schreibt unser Partner Nachrichtenagentur CNA, deutsche Ausgabe. Nun machen wir, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, eine kurze Musikpause.
Sonne, Segen und Schnee. Ich warte auf die vom Geduschen meiner Schwestern. Was die wohl immer zu beschnatten hatten, langsam blitzte ich und wunderte mich, warum es so hell war. Die Sonne scheint. Oh nein, doch nicht heute. Liebe Sonne, du kannst an 364 Tagen im Jahr scheinen, aber bitte, bitte nicht heute. Denn heute war Heiligabend. Das Jahr war so lang gewesen und nun endlich war er da, der heilige Abend. Ich lachte still in mich hinein, reckte und streckte mich, raus an die Federn. Heute ist ein besonderer Tag. Ich lief in die Küche und sah meine Mutter am Herd stehen. Schon seit Tagen war sie am Backen und Kochen und Brutzeln. Und, ich rieche ganze Braten und Rotkohl. Lecker. Meine Mama entdeckte mich, wie ich barfuß im Nachthemd im Türrahmen der Küche stand. Guten Morgen. Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Ich verschwand im Bad und hörte meine Mutter noch sagen, bell dich bitte und wecke dann deine Brüder und Schwestern. Danach hilfst du mir beim Frühstückstisch decken. Ich habe schon ein wenig damit angefangen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Nach einer schnellen Katzenwasche lief ich zur Jugendstube, riss die Tür auf, schaltete das Deckenlicht an und lachte. Guten Morgen, liebe Bruder. Aufgewacht und mitgemacht. Heute ist Weihnachten. Als Antwort kam eine verschlafene Brummel. Dann wollte ich dasselbe in die Mädchenstube, in welcher meine Schwester immer noch tuschelnd in den Betten lagen, machen. Aber meine Schwester musste mich wohl gehört haben und kaum, da ich die Türe und meinen Mund öffnete, kam mir ein Kopfkissen entgegengeflogen. Na, warte, ich kriege heute nicht vom Weihnachtsmann, lachte ich. Als ich in die kleine Stube kam, in welcher wir frühstückten, stand dort der geschmückte Tannenbaum in der Ecke auf dem alten Nähmaschinenschrank. Gestern aber kam, wie im jeden Jahr, mein Onkel und half beim Schmucken. Eigentlich ging es gar nicht so sehr um Schmucken, sondern eher darum, Weihnachten gemeinsam zu beginnen. Unser langer Esstisch war bereits mit einer weißen Tischdecke und rote Serviette belegt. In der Mitte stand eine Kerze und grüne Tannenzweige standen drumherum. Nach dem gemeinsamen Frühstück waren meine Schwester und ich für den Abwasch verantwortlich. Ich stellte meist das Geschirr weg, weil ich es da am liebsten möchte, da es so schön, sauber und warm war und außerdem war das Wegstellen mit der wenigsten Arbeit verbunden. Der Abwasch dauerte etwa eine halbe Stunde. Danach zogen mein Bruder und ich uns an und gingen zu meiner Großmutter, die einige Straße entfernt wohnte. Als wir auf die Straße treten, schienen uns die Sonne mitten ins Gesicht. Ausgerechnet heute, murrten wir. Meine Großmutter wartete uns bereit. Sie stand in der schönen Holztür ihres Hauses und lächelte uns mit ihrem runden Märchenoma-Gesicht an. Hallo, ihr zwei, fröhliche Weihnachten wünsche ich. Mein Bruder schnappte sich die Einkaufswagen, in welche Oma die Geschenke gestopft hatte. Mit Freude sah ich, dass der Reißverschluss stark gespannt war. Der Wagen war bis zum Rand gefüllt. Ich hakte mich bei Oma ein, reichte ihr ihren Gehstock und auch ging's nach Hause. Auf der Rückweg wurde wie viel erzählt und gelacht und so langsam verschwand die Sonne. Was wir erleichternd feststellen. Pünktlich zum Mittagessen waren wir wieder daheim. In die Küche duftete es nach warmen Kartoffelsalat und Mama passte auf, dass die Bockwürste im heißen Wasser nicht aufplatzen. Unsere traditionelles Heiligabendmenü. Auch wenn es Kartoffelsalat und Bockwürst öfter mal im Laufe des Jahres gab, am Heiligabend schmeckte es einfach am besten. Der lange Esstisch in der Stube war festlich geschmückt und das gute Geschirr wurde in einem Extrafach des Kachelofens weggewärmt. Och, wie fein sah alles aus. So heimelig. Eine ganz besondere Atmosphäre machte sie im Haus breit. Die gemeinsame Essen dauerte immer sehr lang. Das war vor allem so gewünscht und gewollt. Es wurde immer viel erzählt und nach dem Essen dauerte der Abwasch der Küche entsprechend lang, da bei so vielen Menschen auch viel Geschirr zu reinigen war. Meins waren wir mit Essen und mit der Küche erst gegen 14 Uhr fertig, so dass im Anschluss daran gleich der Kaffeetisch gedeckt werden könnte. Es war es auch an diesem Tag. Neben Stollen gab es auch Pfeffernüsse, dampfende Kaffee und leckeren Kakao für uns Kinder. Dazu schmückten immer Kerzen und Tannenzweige den weihnachtlichen Tisch. Doch halt etwas war anderes als an den anderen Sonntagen des Jahres. Mama trieb uns zur Eile an, denn die Kirchenglocke läuten bereits. Gemeinsam ging er zur Christmesse. Ich liebe unsere Kirche mit den uralten knorrigen Bäumen vor dem Eingangstor. Während der Gottesdienst schaute ich ohne Überlass auf das Altarbild und konnte mich nie daran satt sehen. Dort stand unter dem Bild: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Und so fühlte ich mich auch angekommen, angenommen, geborgen in meine Familie. Die elektrischen Lichter gingen aus und nur noch die Kerzen an der hohen Tanne flackerten gemeinsam mit den Kerzen, die überall in die Kirche aufgestellt waren. Die Orgel begann im Vorspiel und die Gemeinde sang endlich »Stille Nacht«. Heilige Nacht. Langsam und fast bedächtig standen alle Besucher auf. Aus dem Glockenturm läutete die Glocken in langes Spiel und verkündete Frieden und Ruhe. Ich ging mit meinen Geschwistern, mit meiner Mama und meiner wunderbaren Märchenoma aus der Kirche und leise fiel Schnee auf die Erde. Ich fühle mich froh und leicht und behütet in dieser Nacht. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen. Möge der Wind dir die Rücken stärken. Möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich schützen in seine Hand. Halten. Heute geboren.
bevor ihr die Geburt Jesu aus der Bibel hört, hier ein paar Eckdaten zur Weihnachten. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen anderen Ländern kommt als zweiter Weihnachtsfeiertag der 26. Dezember hinzu, der auch als Stephanstag begangen wird. Hier ein paar Überblicke über Weihnachten. Weihnachten ist mit Ostern und Pfingsten eines der drei Hauptfeste des Kirchenjahres. Die weihnachtliche Festzeit beginnt liturgisch mit der ersten Vesper von Weihnachten am Heiligabend. In der ordentlichen Form des römischen Ritus der katholischen Kirche mit dem Fest Taufe des Herrn am Sonntag nach Erscheinung des Herrn. Der erste liturgische Höhepunkt der Weihnachtszeit ist die Mitternachtsmesse in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember erst seit 336 in Rom belegt. Wie es zu diesem Datum kam, ist umstritten. Diskutiert wird eine Beeinflussung durch den römischen Sonnenkult. Kaiser Aurelian hat dem 25. Dezember im Jahr 247 als reichsweiten Festtag für Sol Invictus festgelegt. Zwischen diesem Sonnengott und Christus, der wahren Sonne, Christus Verus Sol, zogen die Christen früh Parallelen. In römisch-katholischen Familien fand die Kinderbescherung weiterhin lange Zeit am Nikolaustag statt. Hinzu kamen alte und neue Bräuche verschiedener Herkunft, zum Beispiel Krippenspiele seit dem 11. Jahrhundert, zudem der geschmückte Weihnachtsbaum 16. Jahrhundert, der Adventskranz 1839 und der Weihnachtsmann 19. Jahrhundert. Der Besuch eines Gottesdienstes am Heiligabend ist auch bei Nicht-Kirchengängern verbreitet. Aber es wäre gut, dorthin zu gehen, wenn man nicht jeden Sonntag in die Kirche geht. Die überwiegende Mehrheit in der historischen Jesus-Forschung kommt zu dem Schluss, dass Jesus von Nazareth geboren wurde und als Mensch in seiner Zeit gelebt hat. Seine Geburt in Bethlehem wird in zwei der vier Evangelien erzählt, Matthäus und Lukas. Heute werden wir vom Lukas-Evangelium, oder ihr werdet heute aus dem Lukas-Evangelium die Geburt Jesu hören. Stellen ihrem Erzählungen Evangelien jeweils unabhängig voneinander eine Kindheitsgeschichte voran. Die Erzählung wollen auch aus nachösterlicher Sicht deutlich machen, dass Jesus Christus von Anfang an bereits als ungeborenes Kind der Sohn Gottes und der verheißene Messias war und ist. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, werden Sie die Geburt Jesu aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 1 bis 20. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, möchte ich Ihnen die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Vom Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 1 bis 20. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in der Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus von Geschlechts Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seine Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In ihren Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in dem Himmel zurückkehrten, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihm. Nachdem, dass ihr die Geburt Jesu aus der Bibel gehört habt, noch einmal, es ist Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 1 bis 20, hier noch ein paar theologische Aussagen. Das populäre Maria legt das Kind in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war, Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 7 des Einheitsübersetzung, entspricht somit dem Satz des Johannesevangeliums: Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 11. Und der Inkarnation und Entäußerung den Menschen gleich werden der paulanischen Theologie. Philipper, Kapitel 2, Vers 7. Die Aussagen der Evangelien zur Geburt kennzeichnen die gesamte Sendung Jesu Christi als Gottes Heilstat zur Erlösung der Menschen durch seinen Sohn. Von Jesu Geburt bis zu seiner Hinrichtung am Kreuz. Schon in der Geburt ist oder wird hier Jesus, der Sohn Gottes, betonen Matthäus und Lukas, indem sie ihren Evangelien die weihnachtliche Vorgeschichte voranstellen. Nun kommen wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur Liturgie, was am Weihnachten vorgelesen wird. Bereits Gregor der Große kannte drei heilige Messen am Weihnachtsfest. Die Titelkirchen Roms feierten dagegen anfangs nur zwei heilige Messen. Eine nächtliche in Verbindung mit der Matutin und das Hochamt am folgenden Tag. Bereits das Kapitulare Lectinum aus der Mitte des 6. Jahrhunderts enthält bei allen drei Weihnachtsmessen die klassische Abfolge der Lesung aus dem Propheten Jesaja, aus den Paulusbriefen und das Evangelium. Diese Ordnung war bis weit ins Mittelalter üblich, örtlich bis ins 18. Jahrhundert. Die älteste dieser Messe ist die Festmesse des Tages in Die, die bereits von Ambrosius und von Papst Celestin I. anfangs des 5. Jahrhunderts erwähnt wird. Stationskirche war St. Peter in Vatikan, seit dem 12. Jahrhundert Santa Maria Maggiore. Die zweite Messe war eine wohl aus Jerusalem übernommene Mitternachtsmesse, in Nocte, volkstümlich Christmette genannt, wegen der Verbindung mit der Matutin. Die Matutin, auch Vigil oder Nachtoffizium genannt, ist das Nachtgebet im Stundengebet der Liturgie christlichen Kirchen. Die päpstlichen Stationen führten dazu, dass drei Messen mit unterschiedlichen Messformularen am selben Tag gefeiert werden. Das Weihnachtsfest erhielt in der Liturgie ab dem 8. Jahrhundert eine Oktave, in der aber die in dieser Zeit fallenden und zu dem Zeitpunkt bereits bestehenden heiligen Feste erhalten blieben. Sie sind die Feste der Cometas Christi, übersetzt heißt es Begleiter Christi, nämlich des Stephanus, 26. Dezember, Johannes des Evangelisten, 27. Dezember und der unschuldigen Kinder, 28. Dezember. Seit 1970 begeht die römisch-katholische Kirche den Oktavtag Neujahr als Hochfest der Gottesmutter Maria. Bis 1969 wurde am Oktavtag von Weihnachten das Fest der Beschneidung des Herrn begangen. Dann noch zu Schluss. Im Kirchenjahr sind auf dem Termin des Weihnachtsfestes hingeordnet das Fest der Verkündigung des Herrn am 25. März, 9 Monate vor Weihnachten, und das Fest der Geburt Johannes des Täufers am 24. Juni. 6 Monate vor Weihnachten, damit wird die Datierung aus Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 26 des Einheitsübersetzung aufgegriffen, wonach Maria im 6. Monat der Schwangerschaft ihre Verwandten Elisabeth mit Jesus schwanger wurde. Auch der Martinstag am 11. November hat Bezug zu Weihnachten. An diesem Tag begann im Mittelalter die ursprünglich 6-wöchige Fastenzeit zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, die später auch auf 4 Wochen des Advents beschränkt wurde. Hier haben Sie gesehen, dass immer eine rote Linie über die Verkündung des Herrn über Geburt Johannes des Täufers, dann über den Martinstag oder beziehungsweise der Besuch der Verwandten Elisabeth mit Jesus, wo Maria schwanger war, bis hin zum 24. bis zum 25. Dezember, die Geburt Jesu. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bevor wir die Sendung abschließen, werden Sie noch vom Herzen Jesu die Andacht hören, und ich wünsche Ihnen im Namen meines Teams frohe und gesegnete Weihnachtstage. Bis zum nächsten Mal. Für das, was Sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es Ihnen gesagt worden war.
Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Das hab ich aus erkoren, sein eigen will ich sein. Ha, ja, ha, ja, sein eigen will ich sein. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hin.
Nimm hin mein Herz zum
des Sonnengebete der Engel in Fatima. O mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und liebe dich. Ich bete dich um Verzeihung über jene, die nicht an dich glauben, die nicht anbeten, die nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. Alle heiligste Dreifachigkeit, Vater, Sohn und Heilige Geist, in tiefste Ehrfurcht bete ich dich und opfere dich auf kostbare Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, wie er in alle Tabernakeln der Welt gegenwärtig ist, zu Sühne für die Lästerungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, aufgrund der unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Amen. Weiheakt der Familie zur Thronerhebung an das heiligste Herz Jesu. Der folgende Weihetext wurde approbiert von dem heiligen Papst Pius X. am 18. Mai 1908. Der Weiheakt wird dabei vom Familienoberhaupt mit den Anwesenden gebetet. Heiligste Herz Jesu, du hast der heilige Margareta Maria dein Verlangen kundgegeben, über die christliche Familie zu herrschen. So kommen wir denn heute, um deine unumschränkte Herrschaft über unsere Familie aufzurufen. Wir wollen fortan leben von deinem Leben. Wir wollen, dass in unserer Familie jede Tugend blühen, die deinem Versprechen gemäß und hier auf Erden schon den Frieden bringen werden. Wir wollen von uns fernhaben den Geist der Welt, den du verflucht hast. Du sollst über unseren Verstand herrschen durch die Einfalt unseres Glaubens. Du sollst über unsere Herzen regieren durch unsere rückhaltlose Liebe zu dir. Deine Familie wird durch den offenen Empfang der Heiligen Kommunion stet unterhalten wollen. Würdige dich, o göttliche Herz, unsere Familie vorzustehen, unsere geistlichen und zeitlichen Unternehmungen zu segnen, unsere Sorgen wegzunehmen, unsere Freuden zu heiligen und unsere Leiden zu mildern. Wenn das eine oder andere Mitglied der Familie das Unglück hatte, dich zu beleidigen, so erinnere du es daran, o heiligste Herz Jesu, dass du für die reuigen Sünder gut und barmherzig bist. Und wenn einst die Stunde der Trennung kommt und der Tod die Trauer in unsere Mitte bringt, so werden wir alle, die Scheidenden sowie die Zurückbleibenden, uns deinen ewigen Ratschluss unterwerfen. Wir werden in dem Gedanken Trost finden, dass einst der Tag kommt, wo die ganze Familie im Himmel vereint, auf ewig deine Ruhm singen und deine Wohltaten preisen wird. Möge das unbefleckte Herz Mariens, möge der glorreiche Patriarch, der heilige Josef, dir diese unsere Weiche darbringen und alle Tage unseres Lebens uns an dieselbe erinnern. Es lebe das heilige Herz Jesu, unser König. Amen. Gebet zur täglichen Erneuerung des Herz Jesu, Thronerhebung. Liebreicher Erlöser, demütig du deine Füße niedergeworfen, erneuern wir die Weiche unserer Familie an dein göttliches Herz. Sei allzeit unser König. In dich setzen wir unser ganzes Vertrauen. Möge dein Geist unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Worte und unsere Handlungen durchdringen. Segne unsere Unternehmungen, habe Teil an unseren Freuden, an unseren Prüfungen, an unseren Arbeiten. Gewähre uns, dich besser zu erkennen, dich mehr zu lieben, dir zu dienen, ohne schwach zu werden. Möge vor einem Ende der Erde bis zum anderen derselbe Ruf erschallen. Geliebt, gepriesen und verherrlicht sei überall und immer der glorreiche Herz Jesu. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die Nachrichtensendung Cut News auf nova-radio.ch. Durch die Sendung führte sie Chefredakteur Davor Novakovic.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be tops glisten and children listen to hear.